Also ich habe natürlich jetzt wirklich den Auftrag, die Offenbarung einmal so euch ein Bild zu geben von der Offenbarung. Das sind 22 Kapitel und das ist natürlich auch nicht ganz einfach. Von daher bin ich schon ein bisschen froh, dass ich jetzt nicht ganz so unter Zeitdruck stehe. Ich wollte aber nochmal anlässlich des Dienstes gerade nochmal fragen, wer weiß denn, wie viele Facebook-Freunde er hat? Wie viel hast du?
Keine.
War relativ einfach.
Ich muss dazu sagen, es gab eine Zeit, da war ich
keine Entschuldigung.
Noch nicht gläubig.
Ja, okay.
Deswegen habe ich jetzt, keine Ahnung, 500 oder so.
Krass, ja. Und wie viel hast du, Renato? Ungefähr.
Auch so 300.
Ja. Wer weiß es noch?
Was hast du für um die 100.
Um die 100 Freunde.
Cool,
100 Freunde ist schon was, ne? Wer möchte nochmal Sprüche 18, Vers 24 lesen gerade? Wisst ihr noch, was da stand?
Ja.
Ich hatte nur gedacht, das ist durch dieses Facebook wird das Wort Freund wirklich sinnentleert. Ja. Das ist eigentlich total traurig, wie mit vielen Begriffen, die wir heute haben. Und da müssen wir uns wirklich vor schützen, dass wir oder es uns wenigstens mal bewusst machen, dass hinter dem Wort Freund viel mehr steckt, als wir das heute so durch Facebook und andere Dinge so vermittelt bekommen. Von daher fand ich das wirklich nochmal sehr, sehr wichtig, dass wir uns daran erinnert haben. Jetzt werden wir uns nämlich nicht darum kümmern, dass der Herr uns seine Freunde nennt und er unser Freund ist, sondern wir werden uns damit beschäftigen, dass wir Knechte sind, zu denen die Offenbarung eben geschrieben worden ist. Und wir wollen mal zusammen einige Verse zu Beginn lesen aus der Offenbarung. Ihr könnt die mit aufschlagen, aber ihr könnt auch einfach mal zuhören. Ich versuche mal aus verschiedenen Kapiteln einige Verse zu lesen. In der Offenbarung 1, Vers 1 bis 5 heißt es: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel senden hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, den 7 Versammlungen, die in Asien sind, Gnade und Friede von Gott, von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Vers 10. Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune, die sprach: was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Versammlungen nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamus, nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Vers 19, schreibe nun das, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Dann finden wir in Offenbarung 2 bis 3 die Sendschreiben, nämlich die einzelnen Briefe an diese 7 Versammlungen, die wir gerade gehört haben. Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. In Kapitel 4 heißt es dann, nach diesem, also nach diesem, was wir in Kapitel 2 und 3 finden, nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir hatte reden hören, sprach: komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand in dem Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardes und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Aussehen gleich einem Smaragd. Offenbarung 5, Vers 1 und 2, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Offenbarung 6, Vers 1, und ich sah als das Lamm eins von den sieben Siegeln öffnete, da geht es mir darum, dass hier die sieben Siegel geöffnet wurden. Vorher hatten wir das Buch mit den sieben Siegeln und jetzt wird dieses Buch geöffnet. Offenbarung 9, Vers 6, und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden und werden zu sterben begehren und der Tod flieht vor ihnen. Vers 20 in Kapitel 9, und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände. Und dann aus Kapitel 17, Vers 1, und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach, komm her, und ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Hurerei getrieben haben, und die, die auf der Erde wohnen, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er führte mich im Geiste weg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, voller Namen der Lästerung, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und wertvollen Steinen und Perlen, und sie hatten einen goldenen Becher in ihrer Hand voll von Gräueln und den Unreinheiten ihrer Hurerei. Und dann Kapitel 18, also hier wird beschrieben, dass eine große Hure gesehen wurde. Und jetzt lesen wir von dieser großen Stadt. Also die Hure Babylon hatten wir jetzt und jetzt kommt die Stadt Babylons, wird die hier genannt. Kapitel 18, Vers 1, nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Gewalt hatte. Und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Hurerei haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Hurerei mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden. Und dann Kapitel 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Offenbarung 20, Vers 1 und 2. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte, und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre. Offenbarung 21, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde war vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Offenbarung 22, Vers 17, und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm, und wen da dürstet, der komme, und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also soweit mal die Verse aus der Bibel. Und ich habe auch ein paar Fragen an euch. Ist die Offenbarung ein Buch mit sieben Siegeln? Oder für wen ist die Offenbarung ein Buch mit sieben Siegeln? Fragen wir erstmal so. Eins, zwei, drei, vier, 5, 6, ihr seid schon, werdet mutig. Also für euch ist die Offenbarung noch ein Buch mit sieben Siegeln. Aber ist auch die Offenbarung ein Buch mit sieben Siegeln? Was denkt ihr? Ist die Offenbarung ein Buch mit sieben Siegeln?
Ich würde jetzt sagen, eigentlich genau das Gegenteil, weil das ist ja die Enthüllung eigentlich, habe ich mal gehört.
Mhm.
Also das
Enthüllung.
Was in der Zukunft passieren soll. Also eigentlich soll ja etwas
offenbar werden.
Ja.
Und nicht andersrum.
Ich muss dir leider widersprechen, denn es heißt in Offenbarung 5, haben wir gerade gelesen, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben innen und außen mit sieben Siegeln. Also es ist tatsächlich ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, also ob die Offenbarung ein Buch mit 7 Siegeln ist jetzt noch was anderes, da gebe ich euch natürlich recht. Ja. Aber es ist zumindest, wird ein Buch erwähnt mit 7 Siegeln, was wir auch gerade gelesen haben. Achso, muss man noch anmachen. Ja, und die Offenbarung kann man so ein bisschen auch einteilen und einordnen in den Gesamtkontext der Bibel. Und das finde ich schon sehr interessant, dass das erste Buch der Bibel in 1. Mose 1 davon redet, dass Gott die Himmel und die Erde geschaffen hat. Und die Frage beantwortet, die existenzielle Frage beantwortet, die eigentlich sich jeder Mensch irgendwann mal stellt, gläubig oder ungläubig: Woher komme ich? Das ist die eine zentrale Frage unseres Lebens: Wo komme ich her? Und da schließt sich natürlich sofort die zweite Frage an: Wo gehe ich hin? Was passiert mit mir nach dem Tod? Und die Offenbarung gibt darauf eben eine Antwort. Sie zeigt uns, was nach dem Tod geschehen wird. Und wir lesen auch in dem letzten Buch der Bibel eben die Schaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Es kam einmal ein Engel zu der Hagar und der sprach dann zu ihr und sagt: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Das sind zentrale Fragen und existenzielle Fragen unseres Lebens. Und natürlich auch die Frage: Was passiert denn dazwischen? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und dann haben wir, das ist 1. Mose, Offenbarung und alles, was dazwischen ist, ich vereinfache das natürlich jetzt, da zeigt uns Gott, wie wir hier leben sollen. Was soll ich mit meinem Leben hier und jetzt anfangen? Was ist meine Berufung? Wozu bin ich eigentlich hier auf dieser Erde? Also so finden wir hier eine Einordnung in den Kanon der Heiligen Schrift. Und ich finde das immer wieder interessant, und wer regelmäßig zum MBS kommt, der hat das sicherlich auch schon mal gehört, deswegen mache ich die Seite auch etwas schneller, aber es ist sehr erstaunlich, dass wir, der Gesamtkanon der Heiligen Schrift aus 7 Bereichen besteht. Und in Lukas 24 spricht der Herr davon: Was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose, in den Propheten und den Psalmen. Also das war so, haben die Israeliten die Bibel oder das Alte Testament eingeteilt ins Gesetz, die Propheten und die Psalmen. Und jetzt im Neuen Testament kommen 4 weitere Punkte dazu, nämlich einmal die Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe und die Offenbarung. Und 3-mal finden wir auch ein Zeugnis in der Heiligen Schrift darüber, dass wir diese Ordnung vornehmen können. Denn in Johannes 14 heißt es, da sagt der Herr: Der Sachwalter, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern, was ich euch gesagt habe. Das sind die Evangelien. Der Heilige Geist sollte kommen und uns erinnern an alles, was er zu den Jüngern gesprochen hat. Und Johannes 15, Vers 26 heißt es: Wenn der Sachwalter gekommen ist, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Und das ist genau das, was wir in der Apostelgeschichte finden, wie die ersten Apostel eben von ihm gezeugt haben, wie sie von der Auferstehung gezeugt haben und von dem Herrn Jesus gezeugt haben. Und in Johannes 16, Vers 13 heißt es: Wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das sind die Briefe durch den Apostel Paulus vor allen Dingen, aber auch natürlich die Briefe der anderen Apostel, um uns in die ganze Wahrheit zu leiten. Wir wissen, dass der Apostel Paulus etwas bekommen hat, besondere Offenbarungen bekommen hat, wo der Herr ihm erschienen ist, dass er das Wort des Herrn, eine Offenbarung von Gott hatte, was vorher, als der Herr noch auf der Erde war, nicht geoffenbart worden ist. Der Herr sagt seinen Jüngern: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Und dann kommt diese Stelle hier in Johannes 16, Vers 13: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und dann kommt noch: Denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Also da wird uns ganz klar gesagt, der Heilige Geist, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dass er die Heilige Schrift auf das Vollmaß bringt. Und das bedeutet eben die Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe und die Offenbarung. Und das Schöne ist natürlich, dass es nicht umsonst oder nicht zufällig 7 Teile sind. Ja, das ist ja immer, die 7 ist immer die Zahl des Vollmaßes einer Vollendung. Und das finden wir auch noch öfters gleich in der Offenbarung. Ja, Kapitel 1 beginnt eben auch dann mit dem Vers, das wir gelesen haben in Vers 1, dass die Offenbarung ein Buch, wie der Dennis ja schon gerade gesagt hat, ein Buch der Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Offenbarung Jesu Christi. Es ist tatsächlich die Bedeutung des Wortes Offenbarung ist eine Enthüllung, also etwas, was vorher nicht sichtbar war, kommt zum Vorschein. Ich weiß nicht, ob ihr das damals mitverfolgt habt, als der Reichstag viele Monate, ich weiß nicht, vielleicht sogar Jahre, verhüllt war. Da hat ein Künstler diesen Reichstag verhüllt gehabt und irgendwann wurde dieser Reichstag enthüllt und alle haben gesagt, boah, ja. So, und die Offenbarung ist etwas, was verhüllt war, was nicht offenbar war und was jetzt zum Vorschein kommt. Und der zweite Aspekt hier finden wir, dass er es seinen Knechten gab. Und das ist besonders für die Offenbarung ein wichtiger Aspekt. Wir haben gerade von Freunden gehört, aber wir sind auch seine Knechte. Das stimmt genauso. Und es ist auch wichtig, dass wir uns mal bewusst machen, wenn wir solche Gedanken wie die Offenbarung, wo so viel Symbole und Zeichen und so weiter benutzt werden, dann geht das nicht einfach, dass wir das mal eben so Larifari nebenbei zwischen einem Brötchen und einer Suppe mal eben verstehen, was Gott uns da eigentlich, was der Herr uns da enthüllt. Ja? Sondern dass die Offenbarung zu verstehen, setzt auch voraus, dass wir Knechte sind, dass wir tun, was er sagt, dass wir wissen, dass wir einen Herrn haben im Himmel, der bei uns auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Und wenn wir dem Herrn grundsätzlich gehorsam sein möchten, wenn das nicht unser Lebensprinzip ist, dass wir auch ihm gerne gehorchen wollen, dann werden wir auch die Offenbarung nicht verstehen. Das ist der Punkt, der hier dahinter steckt. Also auch, es gibt auch eine Stelle im Johannesevangelium, dass wer den Willen Gottes tun will, der wird aus der Lehre erkennen, was richtig und was falsch ist. So in etwa steht das da. Und das finde ich sehr interessant. Wer den Willen Gottes tun will, und dem offenbart sich Gott auch. Es heißt in dem Psalm mal, dass das Geheimnis für die ist, die ihn fürchten. Also Gott offenbart nicht einfach seine Geheimnisse jedem. Das haben wir so eben auch gesehen. Ja, sondern der Abraham wurde Freund Gottes genannt. Er hatte eine Beziehung zu ihm. Er wollte ihm gehorsam sein. Und solchen Leuten offenbart sich der Herr. Das gehört auch dazu, wenn wir die Offenbarung verstehen wollen. Und das Ziel, das finden wir hier gleich in dem Vers 3, glückselig, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung. Da wissen wir also auch genau, wofür die Offenbarung geschrieben ist. Sie ist uns nicht geschrieben, damit wir jetzt alle unsere Neugierde befriedigt wird und wir genau wissen, wie das jetzt in der Zukunft hier so ablaufen wird. Das ist nicht das erste Ziel, dass das natürlich auch drin vorkommt, dass wir ein Verständnis über bestimmte Dinge kriegen. Das ist gar keine Frage. Aber das Ziel ist ein anderes. Das heißt, dass wir glückselig werden. Das sagt man heute kaum noch. Ja, aber dass wir überglücklich werden. Ja, manche wollen immer suchen nach der Lösung und der Formel des ewigen Glückes und des Überschwangs von Glück und Freude. Ja, hier findest du das. Hier hast du das Rezept. Wenn wir die Offenbarung lesen, dieses Buch lesen, dann sagt hier dieser Schreiber doch glatt, dann bist du überglücklich, wenn du das liest. Dann bist du froh, dann bist du gesegnet. Aber nicht nur, wenn du das liest. Ja, lies genau. Hier steht, wer da liest und der da hört und bewahrt. Ich habe hier mal so ein Straßenschild genommen, da kann man sehen, ne, Arnsberg 27 Kilometer, Werl 8 Kilometer. Das kann ich lesen, ja. Aber wenn du weiter geradeaus fährst, ne, dann wirst du nicht in Arnsberg ankommen. Ja. Du musst schon tun, was auf dem Schild steht, ja. Also lesen alleine bringt nichts. Du kannst die Bibel so viel, wie du willst, lesen, aber du musst auch hören und hören. Das steckt in Gehorchen. Du musst der Bibel auch Vertrauen schenken. Und man soll es bewahren, man soll es eben beobachten oder man könnte auch sagen, beherzigen, was wir dort finden. Warum werden wir überglücklich sein und froh sein und gesegnet sein? Weil wir in diesem Buch auch Trost finden. Wir finden Trost, weil wir dort finden, dass wir einen großen Gott haben, der auf dem Thron sitzt und der mit der ganzen Weltgeschichte zu seinem Ziel kommt. Dass Gott, dass der Jesus alle Fäden in seiner Hand hält und dass alle Drangsal, die uns hier auf dieser Erde begegnen können, dass alles über den Tisch Gottes gegangen ist und dass Gott nichts aus dem Ruder läuft. Er kommt zu seinem guten Ziel. Wir haben das am Schluss der Offenbarung gesehen. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und alles wird gut werden. Gott wird mit dieser Welt, der Jesus wird mit dieser Welt zu seinem Ergebnis kommen. Deswegen kann das ein großer Trost sein, obwohl viele Teile der Offenbarung ab Kapitel 4 zum Beispiel oder ab Kapitel 6 vor allen Dingen, werden wir sehen, die sind gar nicht zuerst, da sind wir schon entrückt, da sind wir im Himmel. Und trotzdem finden wir jetzt kapitellang das, was hier auf dieser Erde stattfindet. Und jetzt könnten wir ja sagen, ja gut, das können wir übergehen. Und das ist tatsächlich auch so, dass man diese Kapitel von 6 bis 19, die überspringen wir dann und dann machen wir gleich mit der Braut des Lammes weiter. Ja? Das sind wir dann wieder. Ja? Aber wenn Gott, und das haben wir gerade auch gehört von Dirk, ich hätte mir das nochmal aufgeschrieben, er hat gesagt, er hat uns nicht im Unklaren gelassen über seine Gedanken. Und wenn er uns nicht im Unklaren lässt über seine Gedanken, dann heißt das auch, dass diese Gedanken für uns wichtig sind. Wir können nicht einfach sagen, naja, das hat mit meinem Leben praktisch nichts zu tun, also können wir die offenbaren, da brauche ich Kapitel 6 bis 19 brauche ich nicht zu lesen. Weil hat ja mit mir nichts zu tun. Wer so die Bibel liest, habe ich mit mir nichts zu tun. Hast du eine ganz kleine Bibel, dann brauchst du nur noch das Neue Testament, die Briefe zu lesen und noch nicht mal alles davon. Also dann wird die Bibel auf einmal ganz klein. Ja? Alles, was in der Heiligen Schrift steht, hat uns etwas zu sagen. Natürlich nicht alles ist an uns gerichtet, das ist auch wahr. Aber wenn Gott uns seine Gedanken über sein irdisches Volk gibt, wenn er uns seine Gedanken gibt über die Völker, was damit passieren wird, mit den Nationen mit passieren wird, dann sollen wir uns dafür interessieren. Ein Freund interessiert sich doch für das, was der andere einem mitteilt, oder? Oder sagen wir, wenn der andere mir was erzählt, ach nee, das interessiert mich jetzt aber gar nicht, ne, next. Ja, machen wir doch auch nicht. Und wenn Gott uns diese Dinge erzählt, meine Tochter, die kam aus England wieder und sie sagt, Papa, über die Themen, wo du immer drüber sprichst, da reden wir gar nicht drüber, da bei uns in der Gemeinde. Ja, da spricht man nur noch über ganz viele praktische Dinge, ja, wo man überhaupt nicht drüber, über lehrmäßig überhaupt dann gar nicht, auch sich gar nicht mehr streiten kann, das ist ein gewisser Vorteil, ja. Aber da lässt man ganz viel außen vor, ja. Deswegen schreibt Gott uns das doch nicht in der Bibel, wenn das für uns gar keine Relevanz hat. Gott möchte uns dadurch mindestens diesen einen Punkt zeigen, ja, dass er alle Fäden in seiner Hand hält. Und wir haben im ersten Kapitel vor allen Dingen sehr häufig diesen Gegensatz der Vergangenheit, was in der Vergangenheit war, was in der Gegenwart ist und was in der Zukunft ist. Ja, blickt mal so ein bisschen auf Vers 4. Da heißt es, Gnade euch und Friede von dem, der da ist, Gegenwart, der da war, Vergangenheit, und der da kommt, Zukunft. Ja, oder dann in Vers 5, und von Jesus Christus, der da, der treue Zeuge, der treue Zeuge ist, Vergangenheit, er hat gezeugt, der Erstgeborene der Toten, Gegenwart, und der Fürst, der Könige der Erde, Zukunft. Er wird dann der Fürst, der Könige der Erde sein. Dem, der uns geliebt hat, Gegenwart. Er hat uns geliebt. Uns von unseren Sünden gewaschen hat, Vergangenheit. Hat in seinem Blut, gewaschen hat in seinem Blut und hat uns gemacht, Zukunft. Zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Natürlich sind wir das in gewisser Weise jetzt schon, aber dann wird das natürlich auch sichtbar werden. Dann in Vers 8, da heißt es, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der da ist, Gegenwart, und der da war, Vergangenheit, und der da kommt, Zukunft. Und in Vers 17 heißt es, ich bin der Erste, Gegenwart, und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot, Vergangenheit, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, ist dann Zukunft. Also das finden wir hier sehr stark. Und dann nochmal im Vers 19 haben wir es auch nochmal. Schreibe nun, was du gesehen hast, Vergangenheit, was ist, Gegenwart, und was in Zukunft geschehen wird. Also was geschehen wird, ist dann Zukunft. Also das nur mal, um das erste Kapitel ein bisschen zusammenzubringen, eine Eigenheit des ersten Kapitels einmal aufzuzählen. Dann noch ein allgemeiner Gedanke zu der Offenbarung, dass die Zahl 7, wir haben das gerade die Zahl 7 schon gehabt bei den 7 Teilen des biblischen Kanons, aber wir haben die 7, die ist ganz wichtig in der Offenbarung. Es gibt 7 Gemeinden, 7 Geister, 7 goldene Leuchter, 7 Sterne, 7 Feuerfackeln, Hörner, Augen, Lamm, 7 Engel, 7 Donner, 7 Köpfe, 7 Diademe beim Drachen, 7 Plagen, 7 Berge, 7 Könige, 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Schalen, 7 Exkurse und 4 mal 7 mal wird der Herr Jesus das Lamm genannt. Also da kann keiner sagen, dass die Zahl 7 irgendwie zufällig jetzt da in die Offenbarung reingekommen ist. Ja? Oder man hätte genauso gut 8 sagen können oder 6. Ja? Nein, in der Bibel hat auch die Zahl 7 vor allen Dingen eine Bedeutung, und wir haben das gerade schon gesehen, die Zahl 7, das ist auch die Schöpfungszahl, ja, also bei der Schöpfung 7 Tage, das war die Vollendung, da war die Welt geschaffen. Und wir haben, es bringt also etwas zu einem Vollmaß. Und so haben wir das in der Offenbarung tatsächlich, dass es einmal um das Vollmaß des Gerichtes geht, also dort wird das Gericht zum Vollmaß gebracht, auf das Vollmaß gebracht. Wir haben auch die Offenbarung, die volle Offenbarung des Bösen. Wir haben dann am Ende auch das umfassende Zeugnis der Kirche. Denn das haben wir in den 7 Sendschreiben. Das ist im Prinzip eine Kirchengeschichte im Kleinen. Das ist das umfassende Zeugnis der Kirche. Dann haben wir das Vollmaß der Erkenntnis und Weisheit Gottes. Wir haben am Ende die Vollendung, wenn neue Himmel und neue Erde geschaffen wird, dann heißt es, es siehe, es ist vollendet. Und wir haben das Vollmaß des Segens im ewigen Zustand. Also das ist etwas, wo die Offenbarung zutiefst mit verbunden ist, dass wir diese Aspekte, dieses Vollmaß in der Offenbarung auch finden. So, und dann haben wir ganz wichtig, und ich glaube, dass es einige gibt, die das schon mal öfters gehört haben, ja, die so gewohnt sind, zu Vorträgen zu kommen, Jugendtagen zu gehen und so weiter, oder Bibelstudierfreizeiten, die haben das gehört und sagen, ah, kenne ich schon. Ja, aber es gibt sicherlich auch Leute, die kennen das noch nicht. Und das ist aber der Schlüssel, um die Offenbarung zu verstehen. Denn und das ist der Vers 19, den wir gehabt haben, im Kapitel 1. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir das gut verstehen, dann haben wir es viel gewonnen, um die Offenbarung zu verstehen. Denn über die Offenbarung, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber da gibt es ganz viele Theorien. Ja, die einen sagen, das ist alles, was wir lesen, ist schon Vergangenheit. Und manche sagen, ja, das erleben wir gerade. Oder wir sagen eben, vieles ist da zukünftig. Ab Kapitel 4 finden wir, was in der Zukunft ist. Ja? Und wenn wir diesen Vers gut verstehen, diesen Vers 19 in Kapitel 1, dann können wir hier, dann habt ihr schon viel in der Hand. Das heißt, dass, was du gesehen hast, ist das Kapitel 1. Dort wird dem Johannes diese Vision gegeben und etwas gezeigt, und das wird genannt, was er gesehen hat, den Herrn als Richter. So wird er in Kapitel 1 auch vorgestellt, als Richter. Dann haben wir, und was ist, das soll er aufschreiben. Schreibe, was ist, das ist Kapitel 2 und 3. Das ist nämlich das Zeugnis der Gemeinde auf dieser Erde. Wir haben das ja in Kapitel 1, dass wir hier vor allen Dingen damit zu tun haben. In Vers 1 heißt es, um zu zeigen, was bald geschehen muss. Und wir haben das Wort, das ist das glückselig, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung, also der Prophetie, also das, was zukünftig ist. So, also dieses was ist der Bereich, wo wir, was so lange gilt, wie diese Gemeinde hier auf dieser Erde ist. Und wir werden gleich noch die Abfolge dieser Gemeinden auch näher untersuchen. Aber wichtig ist erstmal, dass das uns zeigt, Kapitel 2 und 3, was ist in der Gegenwart. Und dann erst Kapitel 4 finden wir diesen ganz wichtigen Vers, denn wir haben im Kapitel 1, Vers 19 das Wort, und was nach diesem geschehen wird. Und das müsst ihr mal mit aufschlagen, was nach diesem geschehen wird, Kapitel 1, Vers 19. Und wir finden den gleichen Ausdruck dann in Kapitel 4, Vers 1. Und so ist das keine Auslegung von uns, das ist keine Auslegungssache, die wir hier machen, sondern die Heilige Schrift gibt selbst diesen Schlüssel. Der hängt quasi an der Tür vorne. Und sagt hier, den müsst ihr jetzt nehmen, diesen Schlüssel, und dann könnt ihr dieses Buch auch verstehen oder zumindest weite Teile daraus. Ich habe auch noch nicht alles verstanden, bei weitem nicht. Ja? Aber das ist ein Schlüssel. Und das heißt in Kapitel 4, Vers 1, nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet. Also wir haben Kapitel 2 und 3 die ganze Geschichte der Kirche beschrieben und dann heißt es nach diesem. Und dann sehen wir, was dann folgt. Und dann... Also das ist, und dann ist das sehr interessant auch mal zu sehen, dass das Wort Gemeinde oder Kirche oder Versammlung, wie ihr das am liebsten habt, ist mir jetzt nicht so wichtig, wird im ersten Kapitel viermal das Wort Gemeinde oder Versammlung genannt. In Kapitel 2 bis 3 wird 15 Mal das Wort Gemeinde und Versammlung genannt. Und dann ab Kapitel 4 bis Kapitel 22, also bis Kapitel 19 gar nicht mehr, also da, wo die Zeit der Gerichte kommen über diese Erde, finden wir die Gemeinde überhaupt nicht erwähnt. Im Gegenteil, da finden wir die 24 Ältesten, aber die sind im Himmel. Und das ist eine andere Einheit, die wir mal machen müssen, wer sind die 24 Ältesten. Aber normalerweise gehen wir immer davon aus, dass die 24 Ältesten die Gemeinde darstellen. Oder ein Teil der Gemeinde ist 24, 12 und 12, 12 Stämme Israel, 12 Apostel, ist ein Bild von Israel und der Gemeinde in den 24 Ältesten. Also die Ältesten sind im Himmel, während auf der Erde die Gerichte toben. So können wir das verstehen. Und das können wir eben auch sehen, dass die Gemeinde in diesen Kapiteln überhaupt gar keine Rolle spielt, weil sie eben im Himmel ist. Ja, das ist jetzt nochmal die Statistik aus der Clever-Bibel. Da kann man das ganz einfach nachvollziehen, wo am meisten von der Versammlung die Rede ist. Dann ist sehr wichtig zu sehen, das kann ich leider wegen der Zeit auch nicht ausführlich machen, aber das könnt ihr, das habe ich extra mal als Folie dabei gemacht, da habe ich mir mal sehr viel Mühe gemacht, nur so ein paar Striche dazu machen. Aber ich möchte das mal kurz erzählen. Also hier ist der Prolog, der Anfang, Kapitel 1. Ja? Dann wird uns beschrieben in dieser braunen Farbe, hier kennt man es nicht ganz so gut, was du gesehen hast, ja, das ist das, was der Johannes gesehen hat. Dann kommt Kapitel 2 und 3, was ist, ja, das ist Kapitel 2 und 3. Ah, das ist jetzt hier eigentlich eine dunklere Farbe, ja, diese sind eigentlich unterschieden hier, diese beiden. So, und dann, diese Farbe ist, was nach diesem geschehen wird. Und hier, das ist der Exkurs. Das Dunkle sind immer Exkurse. Da werden also Dinge erklärt, Kapitel 4 bis 6, und dann auf einmal wird erstmal erklärt, was hier teilweise in Kapitel 6 erklärt worden ist. Und dann geht es chronologisch wieder weiter. Und dann wird wieder was erklärt, und dann geht es chronologisch weiter, und dann muss wieder erstmal was erklärt werden, und dann geht das so weiter. Also, und das sind 7 Exkurse, die immer wieder gemacht werden. Und ich möchte euch mal ein Beispiel dazu nennen. Schlagt mal bitte auf Kapitel 6, Vers 17. Kapitel 6 zeigt uns, wie das Buch geöffnet wird und die Siegel geöffnet werden. Und dann am Ende heißt es, dass als das sechste Siegel geöffnet wurde in Vers 12, dass da ein großes Erdbeben geschah und die Sonne wurde schwarz und ein heerender Sack und die Sterne des Himmels fielen auf der Erde und so weiter. Und wer wird hier überhaupt noch überleben? Und dann heißt es in Vers 16, dann schreien die Gläubigen dort, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer vermag zu bestehen? Wer vermag zu bestehen? Wenn dieses Gericht, diese Siegel über diese Erde ausgegossen werden oder drüber kommen, was da beschrieben wird in diesen Siegeln, die geöffnet werden, wer wird dann bestehen? Und dann kommt Kapitel 7 und dann wird uns gezeigt, dass es da in Vers 4, es heißt, und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000. Dann wird gezeigt, dass aus dem Volk Israel 144.000 gerettet werden, versiegelt werden, die auf jeden Fall diese Drangsal überleben wird. Und dann heißt es von der großen Volksmenge in Vers 9, nach diesen sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Also in Kapitel 6 haben wir noch die Frage, wer mag zu bestehen? Und dann kommt die Einschaltung, da wird erstmal erklärt, wer da überleben wird. Und dann geht die Chronologie entsprechend weiter. Und dann heißt es in Vers, da könnt ihr auch nochmal drauf gucken, in Vers Kapitel 16. Kapitel 16, habt ihr noch einen Schluck Wasser irgendwo? Weißt ja, wie das ist mit dem Glas Wasser, ne?
Ja, genau.
Ja, oh. Deswegen kam ich jetzt drauf. Was wollte ich jetzt sagen? Kapitel 16, da, Vers 19, da heißt es, und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt, und die Städte der Nationen fielen, und Babylon, die Große, kam ins Gedächtnis vor Gott. Mir geht es jetzt nicht darum zu erklären, was in Kapitel 16, Vers 19 jetzt damit gemeint ist. Wir merken uns nur, da heißt es von der großen Stadt Babylon. So, und jetzt, na, das ist Kapitel 16, und dann finden wir hier, das ist noch hier das Ende von 16, und dann finden wir wieder diesen Exkurs, diesen Einschub, wo erklärt wird, was ist denn jetzt mit dieser Stadt Babylon. Dann geht es in Kapitel 17 eben weiter, dass es da heißt, dass da eine Hure gezeigt wird, eben diese Hure Babylon gezeigt wird. Und in Kapitel 18 wird uns gezeigt, diese große Stadt, gefallen ist Babylon. Also da wird dann wieder erstmal erklärt, was im Vorfeld passiert ist. Also grundsätzlich kann man sagen, ja, die Offenbarung folgt schon einer gewissen Chronologie, aber sie wird immer wieder unterteilt von bestimmten Exkursen oder Einschüben, wo etwas erklärt wird. Und das müssen wir verstehen, weil diese Einschübe auch manchmal das ganze Bild bis zum Ende führen und dann kommt eigentlich gehen wir wieder einen Schritt zurück. Ja, sonst versteht man nicht, wo man eigentlich sich in der Offenbarung gerade aufhält. Deswegen, wer die Offenbarung studiert und verstehen möchte, muss diese Dinge berücksichtigen und dann kann man auch die Chronologie besser erkennen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, könnt ihr euch zu Hause auch nochmal in Ruhe angucken. Jetzt kommen 7 Punkte, warum ich glaube, dass das Kapitel 2 und 3 ein Überblick über die gesamte christliche Kirche uns liefert. Wir haben, ich mache das jetzt wirklich recht schnell, das müsst ihr einfach auch mal selber nochmal durchstudieren, aber wir haben bei den, warum ich glaube, dass Kapitel 2 und 3 die Kirchengeschichte im Prinzip bis zum Ende, bis zur Entrückung zeigt. Warum glaube ich das? Weil auch die, die Zen-Schreiben eine Zahl der Vollkommenheit sind. Sie haben, es gibt 7 Zen-Schreiben. Warum 7? Weil es eben eine umfassende Zahl, eine vollständige Zahl bedeutet. Das ist nicht umsonst und nicht zufällig. Und es ist auch nicht zufällig, jetzt nehme ich mal den letzten Punkt schon mal vorne weg, es ist auch nicht zufällig, dass die in dieser Reihenfolge sind. Wenn ihr in Kapitel 1 gesehen habt, da wird eine bestimmte Reihenfolge angegeben, in Vers 11, Kapitel 1, Vers 11. Und genau diese Reihenfolge finden wir dann noch einmal in Kapitel 2 und 3, dass genau diese Reihenfolge eingehalten wird. Also es ist wichtig, diese Reihenfolge so zu sehen. Man kann sich die Reihenfolge nicht aussuchen. Dann steht in Offenbarung 1, was bald geschehen muss, und die Worte der Weissagung. Also wir müssen damit rechnen, dass das, was in Kapitel 2 und 3 steht, eben eine Weissagung ist. Weissagung bedeutet Prophetia im Griechischen, das heißt, da fühlen wir, dass das eher an dem Wort Prophetie, also das Prophetie haben wir sofort, ja, das, was in der Zukunft liegt, auch wenn Prophetie mehr ist als das, was in der Zukunft ist, aber da haben wir sofort dieses Bild Prophetie, ja, das ist das, was man in der Zukunft hat. Ja, genau, das ist etwas, was zukünftig ist, das ist das, die Worte der Weissagung, auch schon Kapitel 2 und 3 enthalten Worte der Prophetie, der Weissagung, was in Zukunft auch geschieht. Und was bald geschehen muss, zeigt das entsprechend auch, dass es hier um Dinge geht, die jetzt zukünftig passieren sollen. Dann heißt es, das, was ist, dauert so lange, wie Christen auf der Erde sind. Ja, das ist schreibe auf, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen wird. Dann gibt es in den verschiedenen Zen-Schreiben, wird immer wieder am Ende gesagt, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Also nicht, was er der Versammlung sagt in Pergamos, in Ephesus und so weiter, sondern was er den Versammlungen sagt. Also alle Versammlungen sollten auch das Zen-Schreiben des anderen sehen. Es war eine Einheit. Die Gemeinde wird immer als Einheit besehen. Die Gemeinde ist eine Gemeinde. Es gibt nicht zwei Gemeinden. Man kann nicht sagen, ja, ich gehöre zu der Methodistengemeinde und ich gehöre zu der katholischen Gemeinde. Nein, es gibt nur eine Gemeinde. Und die Gemeinde besteht aus allen wiedergeborenen Gläubigen. Und das ist eine Einheit. Und das, was wir hier sehen, ist dieses eine Bild, was der Geist Gottes von der Gemeinde in der Zeit, in der wir leben, von dem Weggang oder dem Ausschütten des Heiligen Geistes bis zur Entrückung, wir finden. Dann haben wir in den Versen, Kapitel Offenbarung 2, Vers 25, 3, Vers 3, 3, Vers 11, 3, Vers 20, immer wieder ein Hinweis auf das Kommen des Herrn. Also die Gemeinden in Laodicea, in Philadelphia, in Sardes und Thyatira, da haben wir jeweils einen Hinweis auf das Wiederkommen des Herrn. Also ist das auch ein Zeichen davon, dass es mehr bedeutet als nur die buchstäbliche Gemeinde damals. Vielleicht gibt es die heute in Laodicea überhaupt nicht mehr. Ja? Weiß man gar nicht. Ja? Aber deswegen, das, was sie symbolisiert, das gibt es durchaus. Ja? Also das ist ein Hinweis darauf, warum wir glauben, dass wir es hier mit einer Kirchengeschichte im Kleinen zu tun haben. Hast du eine Frage?
Nee, ich wollte nur anmerken, dass da ja auch steht, wer ein Ohr hat, zu hören.
Ja.
Das ist ja auch dann an die Allgemeinheit gerichtet.
Ja.
Da geht es nicht um einen, der in dieser Versammlung war, sondern wer ein Ohr hat.
Genau, allgemein, ja. So, und dann haben wir eben auch diesen Punkt, eben wenn wir dann sehen, dass in Kapitel 4, Vers 1 gesagt wird, nach diesem, und das schlagen wir nochmal auf, Kapitel 4, Vers 1, nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war geöffnet in den Himmel, und die erste Stimme, die ich mit einer Posaune mit mir hatte reden hören, sprach, komm hier herauf. Dieses nach diesem macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, wenn wir das nicht kirchengeschichtlich auslegen. Wenn wir das nur sehen für die damalige Gemeinde, was heißt das dann nach diesem? Das bleibt dann unverständlich. Warum nach diesem, nach Laodicea? Wenn Laodicea nicht bedeutet, dass das eben auch ein Bild dafür ist, für die Kirche, wie sie sich entwickelt hat, wie sie in ihrem letzten Zustand da sein wird. Und mal ganz ehrlich, was ist denn der Zustand der Kirche heute? Ist es nicht Laodicea, da wo man lau geworden ist, dass man nicht mehr warm ist und nicht mehr heiß ist, alles ist relativ und man sagt, man ist noch reich und wir sind reich geworden und wir bedürfen nichts. Ja, das sagt man noch. Ja, aber das ist doch genau unsere Zeit. Und dieser Vers in Kapitel 4, Vers 1 macht eigentlich nur Sinn, wenn wir das kirchengeschichtlich auslegen. Ja, die Sendschreiben bilden eine einzigartige Chronologie. Da finde ich immer wieder interessant, der Roger Libby hat das mal gemacht. Wie viele Möglichkeiten gibt es? Er sagt, ich mache es jetzt wirklich kurz, wir haben keine Zeit dafür, ich hätte gerne euch die Aufgabe gegeben. Aber wenn man ausrechnen will, wie viele Möglichkeiten es gibt, wie man das in Reihenfolge setzen kann, dann muss man da rechnen, ich bin kein Mathematiker, 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5, du musst das wissen, du bist Student, Mathe-Student, mal 6 mal 7 und dann kommt man auf 5040 Möglichkeiten, wie man diese 7 Sendschreiben anordnen kann. Aber nur eine einzige macht mit der Kirchengeschichte Sinn, dass man sie so anordnet, dass man ein Bild von der Kirchengeschichte bekommt. Das finde ich, ist jetzt kein, kannst du jetzt nicht, aber es ist ein Indiz dafür, ja. Also, fand ich ganz nett. So, dann haben wir diese Reihenfolge hier beschrieben. Das könnt ihr euch zu Hause mal so ein bisschen angucken, wie das von den Jahren ist. Aber die Folge ist, dass in Ephesus die erste Liebe verloren ging und dann darum kommt der Teufel in Smyrna, in der Zeit von Smyrna, in dieser Epoche kommt er als brüllender Löwe und hat damit aber keinen Erfolg. Und der brüllende Löwe ist, da gab es unglaublich viele Verfolgungen und genau Smyrna berichtet uns von diesen Verfolgungen, aber er hat keinen Erfolg in Smyrna, darum kommt jetzt der Teufel in Pergamus als Engel des Lichts. Christen stellen sich unter den Schutz der Welt. Darum herrscht am Ende die Kirche über die Welt. Das war das Mittelalter oder bis ins Mittelalter hinein, die katholische Kirche. Sie kann die Herrschaft aber nicht halten. Darum herrscht am Ende die Welt über die Kirche. Das können manche aber nicht ertragen, dass die Welt über die Kirche herrscht. Und deswegen entsteht ein treues Zeugnis. Das ist Philadelphia, was Bruderliebe bedeutet. Auch dieses Zeugnis versagt und darum kommt die Zeit von Laodicea, die eine Form der Gottseligkeit hat, aber die Kraft verleugnet. Das müsst ihr euch mal durchstudieren. Ich kann das wirklich jetzt nur in diesem Rahmen anticken. Dann haben wir, dann kommen die Kapitel 4 und 5. Und da finden wir einmal die Beschreibung des Thrones Gottes und einmal in Kapitel 5 finden wir das Lamm Gottes beschrieben. Und wir haben in Kapitel 4 gerade gesehen, dass es da diesen Übergang gibt nach diesem und dann ist eine geöffnete Tür gegeben. Und diese geöffnete Tür, die da aufgeht, das ist so schön, weil in Laodicea, da heißt es noch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und jetzt in Kapitel 4 heißt es, da sieht Johannes, hat er eine geöffnete Tür, das ist wunderschön. Und jetzt wird ihm gesagt, komm hier herauf. Und so ist Johannes, wie viele glauben, eben ein Bild davon, dass die Gemeinde, wie gesagt, das ist kein Beweis, dass es die Entrückung gibt, bitte. Aber es ist ein Indiz dafür, dass wir sehen, dass Johannes entrückt wird zum Himmel und jetzt ab Kapitel 6 sieht, wie das Gericht über diese Erde kommt. Er ist aber an dem Platz im Himmel. Und das wird mit der Gemeinde geschehen, dass sie vor der Drangsal entrückt sein wird und die Gerichte von oben sieht und nicht da durchgehen muss. Das haben wir ja in den letzten MBS-Vorträgen gehabt mit der Entrückung vor der Drangsal. Ich habe das versucht, auch lehrmäßig zu belegen. Wer sitzt auf dem Thron? Es ist der Jesus, der dort auf dem Thron steht. Ja, der Thron nach den ganzen Wirren der Zeit. Wunderbar, das kann doch Trost geben. Der Herr sitzt auf dem Thron. Obwohl die Christenheit sich so entwickelt hat, so in dem Bach runtergegangen ist, sitzt Gott auf seinem Thron, sitzt der Herr auf seinem Thron. Und es wird in wunderbarer Weise beschrieben, wie der Herr Jesus hier als der ewige Gott dargestellt wird. Das heißt in Kapitel 4, Vers 8 am Ende. Heilig, heilig, Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Das ist der, der auf dem Thron sitzt. Das ist dieser ewige Gott, der aber zugleich auch kommt. Aber wer kommt denn? Der Herr Jesus kommt. Und in Vers 11 heißt es, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen. Wer hat sie denn erschaffen? Kolosser 1, der Herr Jesus. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das ist wunderschön, wie wir sehen in Kapitel 4, dass der Herr auf dem Thron sitzt, dass nach den ganzen Wirren der Zeit immer noch der Herr in seinem heiligen Palast ist und dort thront. Wunderschön, und das kann Trost geben, auch wenn wir durch manche Übung gehen und manches sehen, wo wir denken, das ist nicht mehr aufzuhalten, was wir in der Christenheit sehen. Dass wir suchen müssen, die, die wirklich gottselig leben wollen und ein Leben führen möchten mit dem Herrn Jesus. Aber der Herr sitzt auch nach 6000 Jahren Menschheitsgeschichte auf seinem Thron. Der Sündenfall hat den Thron angegriffen. Ja, der Teufel greift nach dem Thron. Ja, der Mensch fordert diesen Thron heraus. Ja, der Unglaube ist letztendlich eine Leugnung des Thrones. So habe ich es mir hier mal aufgeschrieben. Der Hochmut strebt nach dem Thron. Der Teufel strebt nach dem Thron. Das ist das, was wir in der Geschichte finden. Und trotzdem sitzt Gott auf seinem Thron, auch nach dieser Zeit. Und dann kommt Kapitel 5 und dann finden wir das Buch und das Lamm. Das Buch mit diesen 7 Siegeln. Und ich empfehle euch auch mal Hesekiel 2, Vers 9 dazu zu lesen. Aber es heißt hier, dass dieses Buch innen und außen beschrieben war. Also diesem Buch war nichts mehr hinzuzufügen. Das ist komplett. Dort werden all diese Wege Gottes mit dem Menschen zu seinem Ziel gebracht, innen und außen. Dort wird genau beschrieben, wie Gericht und Segen in der Zukunft stattfinden wird. Dass Gott Gericht üben wird über die christuslose Kirche. Dass er Gericht über die Völker bringen wird, die ihn abgelehnt haben. Wie Gott Gericht über das Volk Israel bringen wird, die ihn gekreuzigt haben und den Antichrist am Ende sogar aufnehmen werden. Und die Gericht über solche, die gegen das Volk Israel gewütet haben. Das wird ein vollständiges Gericht sein. Aber Gott sei Dank, und das ist wieder der Segen, Gott möchte, hat keine Freude an Gericht, sondern er zeigt uns auch, wie er diese Geschichte zum Ende führt. Nicht nur durch das Gericht, sondern auch durch den Segen. Ab Kapitel 19 finden wir dann die Braut des Lammes. Wir finden, wie der Teufel in den Abgrund gebracht wird, gekettet wird und 1000 Jahre Frieden sein wird. Und wir finden dann am Ende in Kapitel 21, dass Gott alles neu machen wird. Dann werden alle Wege Gottes im 1000-jährigen Reich zur Erfüllung kommen. Alles das, was der Mensch hier, diese ganzen Haushaltungen, die wir hatten mit dem Gewissen, mit der Regierung, mit dem Gesetz, all diese Haushaltungen finden dann in diesem 1000-jährigen Reich ihre Erfüllung. Und das ist das, was uns Ruhe und Trost geben kann, dass Gott zu seinem Ziel kommt mit dieser Erde. Manche denken, naja, da ist ja alles schiefgelaufen. Nein, bei Gott läuft nicht alles schief. Ihm läuft nichts aus dem Ruder. Wer ist würdig, wird gefragt in Kapitel 5. Wer ist fähig? Wer kann also das Böse beseitigen? Und wer kann das Gute einführen? Wer kann das machen? Johannes weint. Er sagt, da ist keiner. Ich finde im ganzen Himmel keinen. Das ist der erste Mensch, der im Himmel geweint hat. Ja, aber er weinte nicht lange, denn er sah dann dieses Lamm. Wie geschlachtet. Ja, ich stelle mir das immer so vor. Er fragt, wer? Und dann denkt er, das muss ja ein Gewaltiger, das muss ja ein Löwe sein und so weiter. Ja, er sieht auch einen Löwe aus dem Stamm David. Und dann guckt er nochmal hin, dann sieht er das Lamm wie geschlachtet. Boah, krass, oder? Das Lamm wie geschlachtet. Der Jesus hat alles, das Lamm hat alles gut gemacht. Dadurch, dass der Jesus das Lamm geworden ist, wird er durch dieses Werk, was er am Kreuz getan hat, durch seine Wunden, die er sich schlagen lassen hat, wird er alles letztendlich zu seiner Erfüllung bringen. Und er wird Haupt sein über alles, was auf der Erde ist und über alles, was im Himmel ist. Das ist wunderschön, finde ich. Kapitel 6 bis 16 kann ich auch jetzt nur einfach zusammenfassend beschreiben. Wir haben also in Kapitel 4 den Thron Gottes, der immer noch steht, auch nach den Wirren der Zeit. Kapitel 5 haben wir die Frage, wer ist würdig und fähig, die Geschichte zu ihrem Ende zu führen. In Kapitel 6 haben wir dann die vorbereiteten Gerichte, die über den ganzen Erdkreis kommen werden. Da werden wir wahrscheinlich daran denken müssen, dass wir zwei Hälften haben von der siebenjährigen Drangsal, die erste Hälfte und die letzten drei, also dreieinhalb Jahre und dreieinhalb Jahre, und dass Kapitel 6 wahrscheinlich die erste Hälfte bedeutet und dann ab Kapitel 8 dann die zweite Hälfte gemeint ist. Dann haben wir Kapitel 7, ist die Antwort auf die Frage, wer vermag zu bestehen, das haben wir gerade schon uns angesehen. Kapitel 8 werden dann die Gerichte ihren Lauf nehmen. Wir finden vor allen Dingen die Posaunen 1 bis 6 beschrieben, die Posaunengerichte, die über die Erde kommen. Dann haben wir in Kapitel 10 und 11 einige Erklärungen, was in der Zeit der Gerichte geschieht, vor allem in Jerusalem. Das ist auch interessant. Also Gott zeigt uns letztendlich alles das in der Offenbarung, was mit dieser Erde geschehen wird. Und Kapitel 12 und 13 wird uns dann die Dreieinheit des Bösen genannt. Ne? Der Drache, das erste Tier und das zweite Tier. Können wir alles jetzt nicht behandeln. Kapitel 14, der Überrest in Jerusalem wird noch einmal beschrieben, was ihm zustoßen wird und wie er sich verhalten wird vor allen Dingen. Kapitel 15 ist dann die Überwinder singen das Lied des Lammes. Und dann finden wir in Kapitel 16 das Ausgießen der sieben Schalen ganz am Ende der Drangsal. Also das sind diese Kapitel. Und was können wir aus diesen Kapiteln, wo es viel über Gerichte geht, Posaunengerichte, Siegelgerichte, Schalengerichte, was können wir aus dieser Zeitepoche lernen? Wir können daraus lernen, dass Sünde irgendwann gerichtet werden muss. Sünde ist in Gottes Augen nie egal. Gott ist heilig. Und Gott, wenn die Gerichte über diese Erde, wir sagen, wow, das ist ja krass, was da geschrieben wird. Aber dann überlegen wir uns mal, was der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha für uns getan hat, wo er mit dem Zorn Gottes konfrontiert worden ist. Wir können viel besser verstehen, ja, was der Jesus für uns erduldet hat, der uns von diesem Zorn befreit hat. Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt. Wir werden vor der Stunde der Versuchung aus diesen Wirren herausgenommen. Warum? Weil der Herr Jesus für uns den Zorn bereits getragen hat. Das können wir vielleicht da als Trost auch sehen oder auch als Mahnung, wie Gott Sünde wirklich beurteilt und dass er diese Sünde an dem Herrn Jesus auch gerichtet hat. Und dann haben wir eben hier das könnt ihr euch auch zu Hause dann schön mal genauer erklären, wir haben diese sieben Siegel, wir haben die sieben Posaunen und wir haben die sieben Schalengerichte und die kann man dann auch entsprechend in der Drangsalzeit auch einordnen. Jetzt möchte ich noch etwas sagen der Hure Babylon, weil da gibt es auch immer wieder die unterschiedlichsten Auslegungen zu. Wir haben gerade gesehen, Kapitel 16 hat uns schon hingewiesen auf die Hure, auf die Stadt Babylon, und die wird jetzt in Kapitel 17 und 18 deutlicher beschrieben. Und es ist sehr interessant, einen Vergleich zu machen zwischen Offenbarung 17 und Offenbarung 21. Ja, wir haben also in Kapitel 17 die Worte gelesen, auch soeben einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hat. Genau dasselbe finden wir, wenn die Braut des Lammes erwähnt wird, in Kapitel 21, Vers 9 bis 11, da heißt es, einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten. Ja, wir finden das, ihr seht das hier ein bisschen schlecht, ich habe das hier rot gemacht, sieht man hier sehr schlecht. Und dann gibt es, komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen. Ne, Offenbarung 21 bei der Braut des Lammes. Also es gibt einmal die Hure und die wahre Braut. Ja, da gibt es das Falsche und das Richtige. Ne, das müssen wir schon mal merken. Ja, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und dann heißt es, und er führte mich im Geist weg in die Wüste bei der Hure. Und hier heißt es, er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg. Ja, also da stehen zwei Sachen gegenüber. Und dann steht hier, und ich sah eine Frau auf scharlachrotem Tier sitzen, das ist kaiserliche Macht, bedeutet das, Scharlach, ja, das ist, so werden die Kaiser mit dieser Farbe, konnte man die identifizieren, das ist dann das Römische Reich, das müsst ihr jetzt euch nicht merken, aber wichtig ist hier, voller Namen der Lästerung, das 7 Köpfe hat und 10 Hörner hatte. Und dann heißt es aber von der Braut des Lammes, ihr Lichtglanz war aber gleich einem sehr wertvollen Stein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Also was, wenn man die Hure Babylons, die Stadt Babylons verstehen möchte, dann muss man diese beiden Dinge miteinander vergleichen. Und dann kommt man sofort auf die Idee, ah, okay, das eine ist die wahre Braut und das andere ist die falsche Braut. Das ist die Hure Babylons und die muss erstmal beseitigt werden, Kapitel 17 und 18. Und dann kommt Kapitel 19, damit die wahre Braut eingeführt werden kann. Also bevor nicht die falsche Braut, die Hure, gerichtet wird, kann auch die wahre Braut nicht eingeführt werden. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Also geht es auf der einen Seite um die Gemeinde, um die Kirche, die Braut des Lammes auf der einen Seite und auf der anderen Seite die falsche Braut, nämlich die christuslose Christenheit, die den Namen hatten, dass sie lebt, aber tot sind. Das sind diese beiden Bereiche, worum es geht. Einmal die falsche Kirche, ja, die nur einen Namen hatte, die Gottseligkeit, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber die Kraft verleugnet haben. Und dann auf der einen Seite die wahre Kirche. Darum geht es. Und da kann man das auch sehr schön erkennen, was die Hure Babylons ist. Ja? Auch wenn man dann hinterher immer noch ein paar Fragen dazu haben kann. Die habe ich auch noch. Ja. Also wir haben hier gesehen, wir haben einmal es mit dem Einschub zu tun, die Hure Babylon oder die Stadt Babylon wird beschrieben. Ich unterscheide das bewusst, dass wir hier einmal haben die Stadt und einmal die Hure, weil das zwei verschiedene Aspekte sind. Wenn es um die Stadt Babylon geht, dann geht es um Rom. Dann geht es, warum sagt man dann nicht direkt Rom? Ja, weil Babylon, das war die erste Stadt, wo der Götzendienst auf der einen Seite war, aber die Machtentfaltung, die politische Machtentwicklung auf der anderen Seite so deutlich zum Vorschein kam. Das war damals Babylon gewesen. Und deswegen ist das was da dargestellt wurde, damals in Babylon unter Nebukadnezar, was da dargestellt wurde, das finden wir eben jetzt in dieser Stadt Rom auf der einen Seite, diesen Götzendienst auf der einen Seite und die politische Macht auf der anderen Seite. Also wir haben diese Gegenseite, Stadt Babylon, heilige Stadt Jerusalem, Hure, wahre Braut, Wüste, hoher Berg, Abgrund, Himmel. Das sind diese verschiedenen Aspekte, die wir hier finden. Und wir können vielleicht sagen, dass die Hure Babylon ein Bild Roms ist und des religiösen Systems ist. Ja? Also auf der einen Seite haben wir die Stadt, das ist vielleicht eher dieses politische System, was wir haben, ja, was dann der römische Weltherrscher von Rom aus führen wird. Also auf der einen Seite die politische Macht, die wir sehen, auf der anderen Seite aber auch die religiöse Macht, die wir sehen, eben in der Hure dargestellt. Ja. Das sind also zwei verschiedene Bereiche. Und dass wir es hier um Rom mit Rom zu tun haben, es tut mir natürlich für die Italiener hier leid, ne, aber ich kann es auch nicht ändern. Aber die Verse 7 und 9 sagen zum Beispiel, die 7 Köpfe sind 7 Berge. So wird hier die Stadt Babylon beschrieben. Und das weist darauf hin, dass wir es hier mit den 7 Bergen, das heißt auch, die müsst ihr mal unter Wikipedia, könnt ihr das eingeben, 7 Hügelstadt. Ja, das ist Rom. Ja, die 7 Hügel Roms, die werden hier, haben bestimmte Namen. Hier haben wir den Vatikan, hier haben wir den Tiber, den Fluss. Also das finden wir in Rom wieder. Also die 7 Köpfe, das wird erklärt auch in Vers 7 und 9, sind eben 7 Berge. Und dann wird in Vers 4 gesagt, und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlachen, mit Gold, mit wertvollen Steinen und Perlen und so weiter. Und das sind Hinweise wirklich, das braucht man keinem, da braucht man nicht lange zu erzählen, der Vatikan, was da für eine Pracht und ein Vermögen und Reichtum zur Sprache kommt, das ist ja unfassbar, was da angehäuft ist. Ja? Also sie haben im Prinzip, Rom und die katholische Kirche haben im Prinzip alles, was den natürlichen Menschen anziehend erscheint, kann man da entsprechend, die haben tolle Gebäude, die haben tolle nach außen hin ist das was. Ja, das ist anziehend für den natürlichen Menschen, wenn man das einfach sieht. Ja, diesen Petersdom und diese ganzen Dinge. Aber man hat eben die Gräuel, ne, heißt es ja hier, voll von Gräuel und Unreiten und Hurereien. Gräuel bedeutet eben Götzendienst. Ja, das Gräuel bedeutet in der Schrift, hat immer etwas, immer ist ein großes Wort, also das, was ich mir jetzt so in meinem Kopf habe, hat das immer etwas mit Götzendienst zu tun, die Gräuel. Und wo ist der Götzendienst so groß wie, als wie in der katholischen Kirche, wo es die Marienverehrung gibt, die Kruzifixe, die Messe, Messopfer, Engel und Heiligenverehrung, Verehrung von Totengebeinen, Gewänder, Reliquien, ja, wie heißt das hier mit diesem Turiner Tuch da, oder Turiner Tuch, ja, und dann hat man die Dornenkrone und weiß ich nicht was, und dann laufen die Leute dahin und knien sich da voll nieder. Das ist purer Götzendienst, ja. Also das sind wirklich Dinge, und ihr könnt das auch in Kapitel 18 nachlesen, das ist unfassbar, wie das dort beschrieben wird. Und dann kommt die Hochzeit des Lammes, das Wunderbare, der Ausblick. Endlich, nachdem die falsche Braut gerichtet wird, wird die wahre Braut eingeführt. Aber es wird letztendlich nur etwas geschehen. Also das finde ich so unfassbar. Ja? Da steht nichts von Liebe, nichts von Liebesbezeugungen, nichts von irgendwas von über dem Bräutigam. Der Bräutigam wird als Tier dargestellt, als ein Lamm. Keine Kommunikation zwischen Braut und Bräutigam, keine schöne Musik von Geigen oder irgendwas. Nur rollenstarker Donner wird da gesagt. Zur Fröhlichkeit muss sogar noch aufgefordert werden. Statt Schmuck haben wir nur Gerechtigkeiten der Heiligen. Ein glückliches Brautpaar haben wir nicht, aber glückselige Geladene haben wir. Also wir merken auf einmal, das kannst du für eine Hochzeitspredigt, kannst du das nicht gebrauchen. Ja? Aber was heißt das? Es zeigt uns nur den Blick, alles, was nur die Gemeinde im Blick auf die Erde zu tun hat, das, was unser himmlisches Teil ist, das wird hier überhaupt nicht erwähnt. Das ist so großartig, so schön, dass da können wir überhaupt gar kein, das ist unaussprechlich. Ja? Das kann man überhaupt nicht beschreiben. Aber da, wo die Braut etwas was zu tun hat mit der Erde, nämlich zu zeigen, dass es nicht nur eine falsche Braut gibt, sondern auch eine wahre Braut gibt, da muss auch mal gesagt werden, Halleluja. Ja? Endlich ist es soweit. Gott kann endlich seine Braut einführen. Ja? Er kann das, was ihm am Herzen liegt, kann er einführen. Deswegen dieses Halleluja. Und dann werden die Gerechtigkeiten der Heiligen an dem Hochzeitskleid des Lammes gesehen werden. Das ist großartig, dass das, was wir hier getan haben, was wir für Frucht gebracht haben, wo wir Christus gezeigt haben. Wir haben soeben gesagt, Frucht ist nicht, dass wir so und so viele Menschen zum Glauben geführt haben. Das ist bestimmt auch Frucht. Aber was wir gezeigt haben von Christus in unserem Leben, das wird sich wiederfinden in dem Brautkleid, in dem Kleid oder dem Brautkleid des Lammes. Das sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Das heißt nicht, dass die Heiligen gerecht wären, das sind sie auch, aber es sind die Gerechtigkeiten, das sind die gerechten Taten, die sie vollbracht haben. So, und dann sind wir im Prinzip durch, das habe ich mir auch nicht vorgenommen, dass wir das jetzt einzeln machen, dann haben wir wird die Chronologie einfach in Kapitel 19 fortgesetzt, die Erscheinung des Herrn wird beschrieben, dann nochmal ein letzter Kampf wird beschrieben, wo wir mit dem Herrn auf die Erde kommen, dann wird der Satan gebunden werden, das tausendjährige Reich eingeführt werden, am Ende des tausendjährigen Reichs wird nochmal eine Schlacht kommen und dann nach 1000 Jahren, ob das jetzt bildlich ist oder nicht, das lassen wir mal außen vor, können wir uns ein anderen Mal nochmal drüber unterhalten. Dann kommt der große weiße Thron, wo die Toten, nicht die in Christus, sondern die Toten, die ungläubig gestorben waren, die werden vor den großen weißen Thron gebracht, die werden gerichtet werden, in Feuersee geworfen und dann wird der ewige Zustand in Kapitel 21 erreicht sein. Und Kapitel 21 ab Vers 9 haben wir dann nochmal eine Rückschau, da wird nochmal ein Exkurs gemacht, wie das im tausendjährigen Reich sein wird und dann kommt der schöne Ausklang, der dann damit endet, dass der Geist und die Braut sagen, komm. Das ist die Offenbarung, dann haben wir ein komplettes Bild über die Offenbarung. Und wen das interessiert, der kann das dann zu Hause sich mal ansehen. Das ist hier mit Kapitel 1, Kapitel 2, 4 und 5 und so weiter mal bildlich, grafisch dargestellt, wie die Offenbarung, wie man die einteilen kann, wo dann entsprechend die Exkurse stattfinden und dann kann man das viel besser mal nachstudieren für sich. Wer da wirklich Interesse hat, der findet in dieser Grafik, finde ich, eine ganz tolle Möglichkeit, sich das zu erarbeiten. bis Kapitel 22. Und dann haben wir die Zusammenfassung. Wir haben also gesehen, wir haben den Schlüssel, der zum Verständnis der Offenbarung wichtig ist. Auf der einen Seite diesen einen wichtigen Versen, Kapitel 1, Vers 19. Was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen wird. Das ist ein Schlüssel. Ein anderer Schlüssel war, dass wir Obacht geben darauf, dass es da Einschübe, Exkurse gibt, die wir beachten müssen. Und wir haben das Rezept zum Glücklichsein gefunden, ja, zum was habe ich da am Anfang geschrieben? Überglücklich zu sein, ja, froh und gesegnet zu sein. Das dürfen wir sein, wenn wir die Offenbarung lesen. Vielleicht haben wir einen kleinen Eindruck davon bekommen, warum wir so glücklich sein können, weil Christus das Ziel der Weltgeschichte erreicht. Er hat alles in der Hand. Er ist allein würdig und fähig, diese Welt zu seinem Ziel zu führen. Und die Gerichte sind eben nötig, aber nie Gottes Freude oder Ziel. Die Siegel innen und außen oder das Buch, was vollgeschrieben war, innen und außen, Gericht innen, Segen außen oder umgekehrt, sucht euch was aus. Ja, aber zwei Dinge. Ja, es geht nicht nur, dass da das Buch geöffnet wird, da stehen nur Gerichte drin. Nein, da steht auch der Segen, der unglaubliche Segen drin. Das, was wir heute tun, die Gerechtigkeit der Heiligen, findet sich in der Ewigkeit wieder. Das haben wir auch gerade gefunden. Und das Warten und Dienen sind die Kennzeichen eines Christen. Ja, noch einmal, die jungen Thessalonicher, denen schreibt der Apostel Paulus, wie sie sich von den Götzenbildern bekehrt haben, um dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Das ist das, wozu wir heute aufgefordert sind, zu warten auf sein Kommen und ihm zu dienen. Wisst ihr, wenn wir wirklich daran glauben, dass der Herr Jesus wiederkommt, dass er uns aus dieser Welt wegnehmen wird, was bedeutet uns bitte dann heute noch diese Welt? Wenn wir wirklich daran glauben, dass der Herr morgen wiederkommen kann und er uns rausnehmen wird aus dieser Welt, dann frage ich euch, was bedeutet mir die Welt heute noch? Wir kriegen einen ganz anderen Blick für diese Welt. Und das ist doch so schön, das ist doch das, was wir brauchen, einen anderen Blick auf diese Welt. Das ist unser Herr, den wir erwarten dürfen und das hat Konsequenzen dann auch für unser Leben. Jetzt dürft ihr noch Fragen stellen, wir haben ja noch 5 Minuten. Und sind dann trotzdem früher fertig. Ah, ihr wollt auch nach Hause, das ist auch gut. Also ich möchte nochmal eben 2 Bücher empfehlen. Also wer das noch nicht hat, von Wim Auvenel, auch wenn der Schreiber heutzutage nicht mehr sehr empfehlenswert ist, aber der hat ein sehr gutes Buch über die Offenbarung geschrieben, das gibt es im CLV noch als PDF. Solange das da noch gibt, ladet euch das runter, vielleicht könnt ihr das auch irgendwo noch erwerben. Wer die Offenbarung wirklich verstehen will und studieren will, das ist super hilfreich, fand ich. Und von William Kelly finde ich dieses Buch auch nicht schlecht. Ist manchmal ein bisschen schwieriger geschrieben, aber dennoch geht auch auf sehr schwierige Dinge sehr schön ein und man bekommt auch die ein oder andere Antwort dazu. Gut, ihr habt alles verstanden, das ist gut. Ach, schade.
Und zwar in Kapitel 4, Vers 11, verstehe ich nicht so ganz, weil das nächste Thema, da geht es um die 24 Ältesten, die dann niederfallen, vor denen der auf dem Thron sitzt und denen dann anbeten, von denen Jesus und sagen dann, du bist würdig, unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht. Warum sagen wir das so, als wenn ihr würdig wäre, das erst in Zukunft zu empfangen. Und in Hebräer Kapitel 2 steht, dass der Jesus jetzt, seit er zu Rechten der Majestät in der Höhe sitzt, schon mit Ehre und Herrlichkeit gefüllt worden ist von Gott dem Vater. Warum steht das dann hier wieder so, als wenn das zukünftig wäre? Also
gute Frage. Müsste ich mir auch Gedanken drüber machen.
Ich denke, es hat damit zu tun, dass wir hier in der Offenbarung einen ganz anderen Blickwinkel haben als in der Realität. Alles, was wir in der Offenbarung haben, steht in Verbindung mit der Erde. Das haben wir gesehen an dem Beispiel von der Hochzeit des Lammes. Es ist im Grunde gar nichts, was da direkt mit dem, was im Himmel passiert, zu tun hat. Alles wird nur betrachtet, wie sieht es auf der Erde aus? So, und auf der Erde ist es so, dass der Jesus im Moment derjenige ist, der verachtet ist. Immer. Immer noch ist er der Abgelehnte, immer noch wird er gelästert hier auf der Erde. Und jetzt kommt in der chronologischen Reihenfolge, wir sind also jetzt nach der Entrückung, da kommt der Augenblick, wo er jetzt seine Macht und seine Herrlichkeit und so weiter empfangen wird. Wo Gott dafür sorgt, erst durch die Gerichte, dann aber auch durch das Wiederkommen des Herrn auf die Erde und dann durch die Verherrlichung im tausendjährigen Reich, kommt es dazu, dass ihm diese Macht werden wird. Hier auf der Erde. Das ist das, was da gesehen wird.
Also mir war wirklich wichtig, dass er jetzt erstmal, deswegen war mir auch wichtig, dass wir das, und war ich auch froh, dass ich ein paar Minuten mehr Zeit hatte, dass man wirklich mal ein Gesamtbild bekommt. Weil das ist immer so, man sollte sich immer irgendwas, wenn man sich mit was beschäftigt, erstmal das Gesamtbild angucken, sich einen Gesamteindruck machen. Das ist wie mit einem großen Baum, den wir haben. Ja, dann, da fangen wir auch nicht sofort an, die Blätter auch zu untersuchen, sondern da hat man erstmal den großen Stamm und dann hat man die großen Zweige und dann die kleinen Zweige und dann die kleinen Blätter und dann kann man immer weniger sich angucken. Aber erstmal den großen Baum erstmal als großes wahrzunehmen und dann kann man so einzelne Dinge sich mal viel besser da einsortieren. Dann weiß man, ah, okay, wenn die Gemeinde entrückt ist, okay, dann sind da in Kapitel 7, wenn es dann um Israel geht, um die Volksmengen geht, dann kann man das viel besser einordnen. Dann weiß man, da kann es gar nicht um die Gemeinde gehen. Ne? Das ist tatsächlich Israel. Das ist nicht ein Bild von der Gemeinde auf einmal, wie viele sagen. Also man hat dann erstmal einen besseren Zugang, wenn man das Gesamtbild so ein bisschen vor Augen hat. Darum sollte es eigentlich heute hauptsächlich gehen. Gut, dann würde ich sagen, beten wir noch.